Und noch immer bin ich in fernen Ländern unterwegs. Ab der nächsten Woche hört ihr hier wieder die Folgen in altbekannter Form. Heute habe ich nochmal ein Special für euch. Marlen Kesk, Gerichtsreporterin hier in der Düsseldorfer Lokalredaktion, erzählt mich und uns durch abgeschlossene, aktuell laufende und anstehende Verfahren in einer Extended Version unserer Rubrik Was geht an Düsseldorfer Gerichten? Und damit herzlich willkommen zum Rheinpegel. Ihr hört Folge 413.
Rheinpegel. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf lieben.
Hallo zum Rheinpegel, dem Podcast, in dem wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt, was die Bewohnerinnen und Bewohner umtreibt, kurz und gut, was geht. Mein Name ist Tosja Kormann und diese wirklich schöne Aufgabe darf ich übernehmen. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, wenn ihr Veranstaltungen wisst, auf die wir hinweisen können, wenn ihr Themen habt, die euch auf den Herzen und unter den Nägeln brennen oder wenn ihr einfach mal irgendwas loswerden wollt, dann könnt ihr uns erreichen unter rheinpegel@rheinische-post.de oder 0160 80 80 844. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Auch zu Beginn des Jahres standen und stehen an den Düsseldorfer Gerichten zahlreiche Verfahren an. Regelmäßig sprechen wir hier darüber. Marlen Kesk ist in ihrer Rolle als Gerichtsreporterin mehrmals die Woche bei Verfahren zugegen und berichtet uns heute hier davon. Unter anderem geht es um einen Cold Case, der nach 41 Jahren wieder aufgerollt wird, eine eskalierte Hausparty und um einen Prozess, der Lilly Becker bevorsteht. In unseren Gesprächen geht es teilweise um sexualisierte Gewalt an Frauen und um andere Gewalttaten, die mitunter von uns verbal ziemlich grafisch beschrieben werden. Wenn das Themen sind, die euch belasten, dann skippt diese Folge lieber oder hört sie nicht alleine. Wir treffen uns heute remote, so viel möchte ich immer der Transparenz halber zum Anfang sagen.
Hallo.
Ist für uns eine Premiere, oder?
Auf jeden Fall.
Mit Computer dazwischen, sonst machen wir das immer face to face.
Das schaffen wir.
Das schaffen wir, da bin ich ganz sicher. Wir haben heute ein kleines Special vor uns, also unsere wirklich allseits beliebte und von uns, das möchte ich jedes Mal dazu sagen, wirklich sehr vorbildlich durchgezogene Rubrik Was geht an Düsseldorfer Gerichten, bekommt heute einen extra Platz und wir sprechen ausschließlich darüber, was an den Düsseldorfer Gerichten gerade los ist, sowohl an abgeschlossenen Verfahren, an laufenden Verfahren und wir haben sogar noch eine kleine Vorschau.
Zum Glück ist ja auch immer genug los.
Es ist immer genug los. Davon kannst du, wie du jetzt auch tun wirst, am besten erzählen.
Für alle Richterinnen und Staatsanwälte, die zuhören.
Ja, das ist wirklich. Und du bist da ja, du bist täglich eigentlich im Gericht unterwegs, ne?
Fast, ja. Also heute nicht. Heute sitzen wir beide im Homeoffice, wie schon des Transparenzhinweises zu folgen. Aber eigentlich tatsächlich sonst fast jeden Tag, ja.
Ja, spannend. Und da erlebst du natürlich durchaus viele Dinge, die ja wir hier auch regelmäßig besprechen. Deswegen erzähle ich jetzt nichts Neues. Neu ist, wie gesagt, dass wir es jetzt mal in dieser Ausführlichkeit und Intensität besprechen können. Und wenn ich mir durchlese, was du an Themen mitgebracht hast, sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Verfahren abgeschlossen, laufend oder noch kommt, besprechen wir heute durch, deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an.
Ja, sehr gerne, auf jeden Fall.
Ich möchte
ein bunter Strauß, um es mal so schon mal vorauszuschicken.
Ich möchte vorab, wie immer, sagen, dass wir auch über Themen sprechen, wie sexualisierte Gewalt an Frauen und andere Dinge, die vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer berühren. Also das als kleine Warnung, wer damit vielleicht Probleme hat. Wir werden es auch nochmal direkt ankündigen, aber dann, vielleicht diese Folge skippen oder nicht alleine hören.
Das stimmt.
So, los geht's.
So, genau. Wir fangen an mit den abgeschlossenen Verfahren. Und zwar sind da Anfang März an einem Tag tatsächlich gleich zwei Urteile gefallen, die beide sehr spannend waren. Und zwar ging es da einmal um eine völlig aus dem Ruder gelaufene Hausparty und einmal um eine Frau, die ihren Ehemann entführt und schwer misshandelt hat.
Darüber haben wir auch schon gesprochen, als quasi das Verfahren noch lief, ne?
Genau, also wir hatten da, glaube ich, kurz mal drüber gesprochen, genau, und das ist jetzt eben zu Ende gegangen, dieses Verfahren, und der Mann, also das Opfer, hatte ja ausgesagt zum Prozessauftakt und der hat auch danach noch zweimal ausgesagt und dabei wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen, nicht nur bei den Zuhörern, sondern auch beim Richter, wie sich dann bei der Urteilsverkündung herausgestellt hat. Denn das Gericht ist dessen Aussage eigentlich in fast allen Punkten gefolgt und hat die zum Teil widersprüchliche Aussage seiner Ehefrau, die zwar gesagt hatte, also der Angeklagten, die zwar gesagt hatte, dass das teilweise stimme, was ihr vorgeworfen wird, aber eben verschiedene Gründe und Motivationen dafür genannt hatte und auch Ungenauigkeiten im Ablauf, so dass das Gericht eben gesagt hat, oder der Richter hat dann am Ende sehr deutlich gesagt, dass sie ihr das eben zum großen Teil nicht glauben und hat sie tatsächlich wegen erpresserischen Menschenraubs, wie das offiziell heißt, also so ein bisschen umgangssprachlich könnte man Geiselnahme, glaube ich, sagen, wegen gefährlicher Körperverletzung in 3 Fällen und wegen schweren, besonders schweren Raubs, zu einer Haftstrafe von 8 Jahren verurteilt, was sehr lang ist, tatsächlich, also was, oder zumindest in meiner Erfahrung jetzt schon wirklich eine lange Haftstrafe, vor allen Dingen, weil sie auch zumindest nicht in der Form vorbestraft ist. Also es gab wohl Vorverurteilungen, aber deswegen etwas geringfügigerer Sachen.
Okay. Kannst du noch einmal ganz kurz nur beschreiben, was da überhaupt verhandelt wurde?
Also es ging eben darum, und da hat sich ja dann eben die Kammer da wirklich relativ vollständig eigentlich der Anklage und den Aussagen des Opfers angeschlossen. Also im September vergangenen Jahres hat diese Frau ihren Ehemann, man muss sagen, nach muslimischem Ritus angetrauten Ehemann, also in Deutschland würde man sagen Partner, aber wir bleiben jetzt bei Ehemann, unter einem Vorwand nach Düsseldorf gelockt. Also die wohnten in Solingen, er war der Autohändler und die beiden haben 2 Kinder, 7 Jahre und inzwischen 10 Monate alt, was die Tat auch für den Richter, glaube ich, nochmal ein bisschen unfassbarer gemacht hat. Auf jeden Fall hat sie ihn unter dem Vorwand nach Düsseldorf gelockt, dass sie ihren Ehering in der Wohnung einer Freundin verloren habe. Und er sollte ihr suchen helfen. Er ist dann in diese Wohnung und da war eben nicht der Ehering verloren gegangen, sondern da wartete ein Komplize dieser Ehefrau, der ihn dann mit Fäusten und Fußtritten malträtiert hat. Dann kam sie dazu, dann hat sie ihm einen Hammer auf den Kopf geschlagen und dann haben sie ihn, oder hat dieser Komplize, der im Übrigen auf der Flucht ist, also der ist bekannt, man weiß, wer das ist, aber der ist eben im Moment nicht aufzufinden. Genau, hat ihn dann gefesselt mit Kabelbindern und in einen abgedunkelten Raum dieser Wohnung gebracht und da eingesperrt, unter Drogen gesetzt, mit einer Pistole bedroht. Die haben ihm sein Bargeld abgenommen, die haben ihm seine Aktentasche abgenommen mit über 30 oder mit, glaube ich, 30.000 Euro drin, mit Schlüsseln zu verschiedenen Autos seines Autohauses, mit Fahrzeugpapieren und allem. Und und in diesem Raum ist er dann verletzt und unter Drogen 24 Stunden ungefähr festgehalten worden, bis er am nächsten Tag eine Unachtsamkeit seines Entführers ausnutzen konnte und sich in einen nahegelegenen Friseursalon rettete und dann da eben die Mitarbeiter haben dann die Polizei gerufen.
Okay, das...
Das ganz in Kürze, dieser wirklich heftige Fall.
Sehr heftig. Hat man irgendwas zu den... Also hat die Frau irgendwie ausgesagt, was der...
Frau hat ausgesagt, dass es vorher Gewalt in der Ehe gegeben habe, von seiner Seite ausgehen und sie sich habe trennen wollen und so ein bisschen in diesen Rachegedanken da rein gespielt. Der Richter hat aber in seiner Urteilsbegründung, die sehr ausführlich war und wo er auch gesagt hat, das war eine, also Zitat, echt heftige Tat, was man ja auch jetzt selten hört von einem Richter sowas, hat er eben gesagt, für ihn und auch für die Staatsanwaltschaft hätte sich das so dargestellt, als wäre es da um das Vermögen, als wäre es um Geld gegangen, vor allen Dingen. Genau, weil es gibt da wohl auch noch so eine Zeugenaussage, dass die Frau zu einer Freundin gesagt haben soll, dass eben die Autos demnächst abgeholt werden und so, während der Mann eben da noch festgehalten wurde. Und die haben ihm ja auch eben diese 30.000 Euro oder insgesamt 32.000 Euro abgenommen, 2.000 Euro im Portemonnaie, sein Handy und 30.000 Euro in dieser Aktentasche. Deren Einziehung wurde auch angeordnet von ihr. Und dafür, für diese 3 ja doch schwerwiegenden Verbrechen, wurden dann eben 8 Jahre als Tat und Schuld angemessen erachtet, wie es so schön heißt. Die Verteidigung hatte eine bewährungsfähige Strafe gefordert. Die werden aller Wahrscheinlichkeit nach in Revision gehen.
Wäre jetzt meine Frage, ob da...
Genau, sich die Anwältin, die da war, hat sich dazu nicht geäußert im Nachgang. Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre gefordert. Das ist ja schon, geht ja schon in die Richtung auf jeden Fall. Ja. Was ich noch ganz spannend fand, im Nachgang dieser Urteilsbegründung habe ich kurz mit der Anwältin der Nebenklage, also die Vertreterin des Mannes, mit der gesprochen und habe danach gefragt, ob es da auch um Schmerzensgeld eventuell gehen könnte. Und sie hat gesagt, nein, das habe ihr Mandant explizit nicht gewollt. dem sei es ausschließlich um eine strafrechtliche Aufarbeitung gegangen und er wolle sich jetzt darauf konzentrieren, für seine Kinder da zu sein und psychisch und auch körperlich zu heilen von diesen Ereignissen.
Ja.
Und das fand ich schon bemerkenswert.
Ja.
In vielfacher Hinsicht.
Auf jeden Fall. Du bist ja, wie eben schon erwähnt, tatsächlich immer vor Ort. Wie ist wie ist die Stimmung dann, wenn so ein Urteil verkündet wird, was ja zum einen tatsächlich, also die Strafe ist recht hoch, das hast du auch schon gesagt, ne? Und ja, also das ist ja auch wie so viele Fälle, also das könnte man jetzt exemplarisch vielleicht ein bisschen daran erzählen. Also waren da viele Leute vor Ort? Wie waren die Reaktionen? Also es waren tatsächlich
jetzt nicht so wahnsinnig viele da, aber es waren auf jeden Fall Verwandte von der Angeklagten da, ich glaube auch die Mutter, die hat auch geweint danach und die Angeklagte hat das im ersten Moment so relativ regungslos aufgenommen. Und ich glaube, war dann doch im Nachhinein, ich kann mir das ja nicht so richtig vorstellen, aber ich vermute, das dauert auch ein bisschen, bis sowas dann mal, ja, richtig angekommen ist, was das bedeutet. Der Richter hat das tatsächlich auch nochmal angesprochen. Der sagte nämlich, wenn eine Familie unter solchen Umständen zerbricht, hat das einfach schon schwerwiegende Folgen für irgendwie alle, auch die Kinder. Und da kann man wirklich eigentlich nur hoffen, dass die da einigermaßen unbeschadet rauskommen.
Ja. Das wird in dieser Episode ein bisschen öfter passieren, dass jetzt ein relativ harter Cut kommt zum nächsten Fall. Also da irgendwie Verbindungen zu schaffen oder Referenzen aufeinander, das ist irgendwie nicht möglich und auch nicht sehr angebracht. Deswegen, dieser Fall ist abgeschlossen, sowohl vor Gericht als auch hier bei uns.
Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung.
Wir gehen zum nächsten, was ja zumindest auf den ersten Blick ein wenig leichter sich liest. Also eine eskalierte Hausparty. Du wirst jetzt gleich erzählen, was da alles passiert ist. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei euch so war. Also aber manchmal geht es halt rund, ne?
Genau, es ging natürlich dabei nicht um ganz so heftige Gewalt. Aber nichtsdestotrotz war das schon für die Familie, der das passiert ist, auf jeden Fall eine richtig heftige Sache. Das hat man jetzt auch nochmal gemerkt, weil also die Geschichte geht so, das hat auch damals in Düsseldorf für einiges Aufsehen gesorgt. Das war vor ungefähr 2 Jahren im April. Da wollte eine 15-Jährige ihren Geburtstag feiern und hat dafür, wie sie jetzt nochmal erzählt hat vor Gericht, eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit 40 Eingeladenen, alles Jugendliche zwischen
WhatsApp-Gruppen 14 sind die neuen und 17. Ne?
Genau, und aus dieser WhatsApp-Gruppe ist das dann irgendwie zu einer größeren Snapchat-Gruppe oder so gelangt, auf jeden Fall in sozialen Netzwerken geteilt worden. Das führte dann wiederum dazu, dass kurz nach Beginn dieser Party in Urdenbach, wer in Düsseldorf wohnt, wird Urdenbach kennen. Das ist
auch so ein bisschen ab vom Schuss, ne? Also jetzt nichts, wo man sich so dran hinverläuft.
Nee, genau. Also das ist wohl dann mit der Adresse da irgendwie geteilt, was dann dazu geführt hat, dass gegen 21 Uhr da irgendwie 30 bis 50, so ganz genau konnte man es nicht mehr eingrenzen, auf jeden Fall überwiegend junge Männer, diese Party im Prinzip gestürmt und da randaliert haben, mehrere Gäste geschlagen und verletzt haben. Die sind über das Garten, in den Garten, über die Garage, durch die Hecke, durch die Haustür, durch das Klofenster. Also
und die hingen alle zusammen oder war das ein Zufall? Also das war eine Gruppe quasi oder?
Nee, es waren schon verschiedene Gruppen von Leuten, die da halt alle nicht eingeladen waren, die dann aber irgendwie alle relativ zu ähnlichen Zeiten wahrscheinlich mit Bus und Bahn da irgendwie angerückt sind. Und diese Jugendliche hat auch ausgesagt vom Amtsgericht und die hat gesagt, es war
völlig überfordert. Ich meine, 15 ist ja auch wirklich
das war voll Chaos. In der Anklageschrift hieß es tumultartige Szenen. Genau, der Vater von diesem Mädchen, der hatte im ersten Obergeschoss, wollte der eigentlich nur so ein bisschen Auge auf die erste Party seiner Tochter halten und ist dann irgendwie runtergekommen, weil er dachte, was ist denn hier los? Und meinte dann, das war ein geplanter, gewalttätiger Übergriff oder Überfall, hat er jetzt von dem Amtsgericht gesagt. Also es muss für die Familie schon wirklich heftig gewesen sein. Zum Glück muss man sagen, es ist so richtig schwer verletzt worden, ist niemand, es ist nicht so richtig viel kaputt gegangen. Der Vater sprach da von 2.000 bis 3.000 Euro Schäden. Das ist natürlich trotzdem sehr ärgerlich und wahnsinnig unnötig. Aber angesichts des Tumults, glaube ich, hätte da durchaus noch irgendwie mehr passieren können. Die sind dann auch tatsächlich fast alle geflüchtet, bevor die Polizei gekommen ist, weswegen es jetzt auch ein bisschen gedauert hat. Und die beiden Angeklagten, um die es nun ging, wurden später über so Instagram-Stories irgendwie identifiziert. Also alles ein bisschen man muss schon sagen, ein bisschen kurios. Es gab dazu schon mal einen Verhandlungstermin, der war im August, da waren auch noch beide Angeklagten da. Jetzt wurde nochmal verhandelt, jetzt war nur noch einer da. Wie sich dann herausgestellt hat, wurde das Verfahren gegen den anderen inzwischen eingestellt. Warum genau, hat mir die Sprecherin des Amtsgerichts nicht gesagt. Sie sagte nur, das sei eben inzwischen eingestellt worden. Da kann es verschiedene Gründe für geben.
Warum wurden ausgerechnet die beiden angeklagt? Also waren die einfach am besten zu erkennen? Die
waren wohl relativ gut zu erkennen und zu denen konnten irgendwie mehrere Partygäste was sagen. Also jetzt bei dem Termin haben auch insgesamt 8 Zeugen ausgesagt, von denen immerhin 2 den jetzt Angeklagten, ein inzwischen 25-jähriger junger Mann, auch aus Düsseldorf, den erkannt haben. Und dem wurde vorgeworfen, einen anderen mit einem Holzbrett, also einem Schneidebrett irgendwie, mehrfach auf den Rücken und den Nackenbereich geschlagen zu haben. Genau, das, nachdem ihn dann unter anderem das Opfer erkannt hatte, hat er sich dann auch entschuldigt und eine andere Zeugin hat dann noch ausgesagt, auch eine junge Frau, die da, oder ein Mädchen, die da zu Gast war. Das Mädchen hat dann eben gesagt, er hätte sich tatsächlich auch an dem Abend schon entschuldigt, auch nochmal an der Tür, der war irgendwie bescheuert. Der hat gesagt, er war betrunken und auch bekifft. Naja, also es ist auf jeden Fall irgendwie der Richter hat es auch mehrfach gesagt, wirklich eine völlig bescheuerte Aktion. Man kann es nicht anders sagen. Und letztlich haben sie sich dann nach dieser Verhandlung darauf geeinigt, dass auch dieses Verfahren eingestellt wird, allerdings gegen eine Geldzahlung. Und zwar muss dieser 25-Jährige jetzt 300 Euro an das Geburtstagskind und die Familie zahlen und 300 Euro an den Jungen, den er mit diesem Holzbrett geschlagen hat, damit das Verfahren eingestellt wird. Was dazu beigetragen hat, war unter anderem, dass der hat verschiedene Traumata erlitten in seinem Leben durch Unfälle, durch seine Fluchtgeschichte. Der kommt ursprünglich aus dem Irak und befindet sich jetzt eben nachweislich da in Trauma und auch in Suchttherapie und hat sich laut seinem Jugendgerechtshelfer sehr stark stabilisiert in den letzten beiden Jahren. Und das hat den Richter eben dazu bewogen und diese Entschuldigungen mehrfach ihm sozusagen eine letzte Chance zu geben. Der Richter hat aber auch betont, das ist dann auch wirklich jetzt die allerletzte Chance. Und beim nächsten Verfahren ist sowas eben nicht mehr möglich.
Das heißt, es wurde abgeschlossen, das Verfahren, aber ohne ein Urteil, sondern es wurde sich außergerichtlich geeinigt. Im Gericht geeinigt. Entschuldigung, siehst du ja, dafür brauche ich dich hier, wenn ich immer mit so Sachen
werfe. Einstellung des Verfahrens. Dazu müssen ja dann muss dann auch die Staatsanwaltschaft noch formell zustimmen, aber die hat jetzt schon ihre Zustimmung signalisiert. Das wird dann nämlich auch so passieren.
Genau. Wir kommen zum dritten Fall im Themenpark abgeschlossene Verfahren. Es geht um die Zigarettenfabrik, die ausgehoben wurde. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Da auch die von uns angekündigte Weitererzählung, Entwicklung und jetzt der Abschluss.
Genau, also der Abschluss von einem der beiden Verfahren. Es laufen ja 2 Verfahren, auch darüber haben wir schon gesprochen. Und das eine Verfahren gegen die 8 Arbeiter sozusagen ist abgeschlossen. Und da nochmal kurz zur Zusammenfassung vielleicht, da eben angeklagt waren 8 angeworbene Arbeiter aus Weißrussland, die bei dieser Razzia in dieser Zigarettenfabrik quasi am Tatort erwischt und dann auch direkt festgenommen wurden. Wer jetzt nicht da vor Gericht stand, waren die Hintermänner, die Drahtzieher dieser ganzen Nummer, die damit richtig viel Geld verdient haben. Es geht ja da um mehr als 50 Millionen Euro Steuerschaden. Sondern wer jetzt verurteilt wurde, und das schlägt sich eben auch im Urteil nieder, sind diese Arbeiter. Und zwar sind die alle zu Bewährungsstrafen verurteilt worden, zwischen 22 und 24 Monaten. Und werden jetzt natürlich ausgewiesen danach. Also das ist das Ende dieses Prozesses und der andere Prozess gegen die mutmaßlichen Drahtzieher. Da sind ja 4 Männer angeklagt. Nach einem sucht die Staatsanwaltschaft derzeit noch mit Foto. Der läuft eben noch und der wird auch noch ein bisschen.
Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, die Arbeiter wurden ja quasi hierher geholt, um das zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass bei so einem Verfahren natürlich auch irgendwie diese etwas persönlichere Seite dann im Vordergrund steht oder auch benannt wird oder eben nicht. Also wird das ganz außer Acht gelassen, so ein bisschen die persönlichen Geschichten, die da...
Nein, die spielen auf jeden Fall eine Rolle, weil die ja auch unter falschen, nach allem, was man weiß, also die haben alle sehr übereinstimmend ausgesagt, was ihnen da erzählt wurde in Weißrussland. Und das war auf jeden Fall nicht in einer illegalen Zigarettenfabrik zu arbeiten, sondern da ging es tatsächlich ursprünglich eigentlich um Arbeiten in Polen, wurde ihnen gesagt. Und von Warschau wurden sie dann sozusagen nach Deutschland gebracht. Und da hieß es aber immer, es ging um irgendwas auf dem Bau, auf Baustellen. Es war nie von illegaler Arbeit, nie von so einem, es war eine ganz abgeschlossen mit so ganz verdunkelten Fenstern von so einer illegalen Fabrik die Rede, bei der sie auch ihre Handys abgeben mussten und ja auch auf diesem Fabrikgelände übernachtet haben und da wirklich ja wochenlang eigentlich ohne Pause geschuftet haben, bis sie dann auch noch am Ende von der Polizei hochgenommen wurden. Und ich glaube, diese ganzen Umstände haben dann auch zu diesem Urteil geführt.
Verstehe. Also das ist auch abgeschlossen, sowohl in echt als auch hier. Wir kommen zum letzten Thema in dieser Reihe, abgeschlossene Verfahren. Und da geht es um eine Beauty-OP, die schiefgegangen ist.
Schiefgelaufen ist. Also das ist auch eigentlich das Einzige, was man sicher sagen kann. Die ist auf jeden Fall schiefgelaufen. Was vor dem Amtsgericht nicht mehr geklärt werden konnte, ist, ob das Gerät eine Fehlfunktion hatte oder ob die Ärztin, die plastische Chirurgin, sich da vertan hat. Was auf jeden Fall unzweifelhaft ist, dass das so nicht hätte laufen dürfen, weil was als Halsstraffung per Laser, Lipolyse heißt das, geplant war, endete mit für eine Frau aus Bonn, heute 81 Jahre alt, der Fall liegt schon ein bisschen länger zurück, mit Verbrennung dritten Grades an drei Stellen am Hals. Also ich habe Fotos gesehen, die hatte Fotos dabei von ihren Verletzungen. Das ist wirklich schlimm.
Du zitierst ja auch, ich sah aus wie ein Monster, sagt sie, ne?
Ja, absolut. Ja, kann man wirklich nicht anders sagen. Und ich kann sie auch absolut verstehen, wenn sie, also sie hat ja dann gesagt, sie hat wochenlang das Haus nicht verlassen. Und sie hatte monatelang offene Wunden, bis sie dann einen Chirurgen gefunden hat, der das tatsächlich, muss man sagen, gut wiederhergestellt hat, erstaunlich. Die Ärztin hat gesagt, das sei ihr bei ganz, also sie hätte diese OP oder diesen Eingriff schon vielfach vorgenommen, das sei ihr nie vorher passiert, müsse am Gerät liegen. Dann hat die Ärztin länger ausgesagt, dann hat die Zeugin länger ausgesagt, dann hatten sie noch einen Sachverständigen geladen, der dazu hätte aussagen können. Letztlich haben sie sich dann aber auch hier tatsächlich am Ende nach irgendwie 4 Stunden auf eine Einstellung des Verfahrens nach Paragraph 153a heißt das geeinigt, also gegen eine Geldauflage. Und in diesem Fall muss diese Ärztin, die inzwischen auch nicht mehr in Düsseldorf praktiziert, also die hatte eine eigene Praxis, die ist aber insolvent gegangen, muss jetzt 15.000 Euro an die Geschädigte, also an diese heute 81-jährige Frau zahlen. Und wenn sie das binnen der nächsten 6 Monate tut, dann gilt das Verfahren als eingestellt. Parallel, muss man dazu sagen, läuft aber auch noch ein zivilrechtliches Verfahren. Da geht es um Schadenersatz, weil diese 81-Jährige sagt es war für alles viel teurer und natürlich auch um Schmerzensgeld. Das ist aber noch nicht abgeschlossen. Da wird, glaube ich, Ende Juli nochmal vom Landgericht verhandelt, weil eben die Summen so hoch sind, um die es geht. Das war jetzt vor dem Amtsgericht und damit ist das strafrechtliche Verfahren abgeschlossen. Also wenn sie dann diese 15.000 Euro bezahlt. Und was dann auch nochmal ganz wichtig war, auch dem Staatsanwalt, also erstmal hat er gesagt, in solchen Verfahren ist es ja auch oft so, dass dann das Geld zum Beispiel an gemeinnützige Organisationen geht oder so. Da hat der Staatsanwalt aber gesagt, in dem Fall wäre es ihm schon wichtig, dass das an die Geschädigte geht und dass das auch nicht angerechnet werden darf auf ein mögliches Schmerzensgeld oder einen möglichen Schadenersatz, der noch in dem zweiten
Verfahren. Ja, verstehe. Du beschreibst ja auch, dass die Geschädigte sozusagen bis heute noch natürlich Folgeschäden hat, ne? Also das sieht vielleicht nicht mehr ganz so aus, aber...
Nee, genau, man sieht es tatsächlich nicht, erstaunlicherweise. Also wenn man es weiß und ein bisschen hinguckt, vielleicht schon, aber ich finde, eigentlich sieht man es nicht mehr. Aber sie sagt, sie kann ihren Hals immer noch nicht richtig durchstrecken. Und sie sagte auch, sie hätte immer noch manchmal Albträume davon und es hätte sie einfach wirklich sehr, sehr beschäftigt, sehr lange. Und ja, also wer die Fotos gesehen hat, kann man nur sagen, das kann man gut verstehen.
Wenn du sagst, dass die Ärztin, die damals diese schwerwiegenden Fehler gemacht hat, also sie sagt ja, es sei die Maschine gewesen, die ist jetzt insolvent, hat das auch damit zu tun, also kam das irgendwie raus, dass das nicht das erste Mal ist, dass da irgendwie was passiert oder nicht ganz rund gelaufen ist, gibt es so jetzt immer mehr Leute, die sich melden und sagen, ja, ich war auch schlecht beraten. Also du erzählst oder schreibst ja auch, dass die Zeugin selber als Ärztin tätig war bis zu ihrer Rente und sich nicht genug aufgeklärt gefühlt hat, ob schon sie natürlich ein bisschen mehr im Fach ist als jetzt vielleicht andere. Also hat diese Insolvenz und das nicht mehr in Düsseldorf praktizieren auch mit diesem Fall zu tun oder mit anderen, die da rankommen?
Also offiziell nicht. Und da war jetzt auch nicht so viel herauszubekommen rund um dieses Verfahren. Ich würde da aber nochmal versuchen, hinterher zu recherchieren. Ja. Genau. Also offiziell ist die Praxis während der Corona-Pandemie insolvent. Ja,
weil das hat sich alles 2019 abgespielt.
Dass die Chirurgen lange nicht praktizieren durften.
Ja, okay, verstehe.
Körpernahdienst.
Ja. Gut, das war's an abgeschlossenen Verfahren. Wir gehen weiter zu den im Moment noch laufenden. Genau, und da jetzt nochmal der Hinweis, jetzt geht es um sexualisierte Gewalt an Frauen und wie eben schon im ersten Fall recht verbal, grafisch, recht explizit dargestellt. Deswegen hier noch diese Anmerkung. Ja. Es geht um eine mutmaßliche Vergewaltigung in der Altstadt.
In der Altstadt, genau. Also es geht um eine junge Frau soll da von zwei Männern hintereinander auf einem öffentlichen Platz, nämlich im Stiftsplatz in der Altstadt, auf der Motorhaube eines Fahrzeugs vergewaltigt worden sein. Genau, das soll im Juni letzten Jahres passiert sein. Ich glaube, Freitag oder Samstag Nacht. Auf jeden Fall sollen die sich vorher nicht gekannt haben, sich zufällig da irgendwie in der Altstadt begegnet sein. Und dann sollen die beiden Männer, beides Syrer, muss man jetzt leider dazu sagen. Jetzt können wir kurz einen Ausflug in den Pressekodex. Bei schweren Straftaten sagen wir sowas ja dazu. Mhm. Naja, auf jeden Fall sollen den völlig betrunkenen Zustand dieser jungen Frau eben ausgenutzt und sie vergewaltigt haben. Genau, das Verfahren hat zum Auftakt auch bei unseren Leserinnen und Lesern für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Erst haben die nichts dazu gesagt, inzwischen haben sie sich geäußert, beide bestreiten die Vorwürfe, sprechen da von einvernehmlichem sexuellen Kontakt. Inzwischen hat auch ein wichtiger Zeuge, es gab nämlich zwei Zeugen tatsächlich, die eingeschritten sind, die gesagt haben, das stimmt irgendwas nicht. Und dann einer hat die Polizei gerufen, einer ist tatsächlich weggerannt, weil der eine ihn so angegangen haben soll von diesen beiden Männern. Und ist dann tatsächlich zufällig da auf den Streifenwagen getroffen. Und dann sind die beiden Männer zwar weggelaufen, wurden dann aber später am Rheinufer quasi auch identifiziert und sitzen seitdem mit einer kurzen Unterbrechung in Untersuchungshaft. Und genau, also dieses Verfahren läuft. Auch die junge Frau hat inzwischen schon ausgesagt, allerdings wenig überraschend und auch vollkommen zu Recht unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und jetzt geht es tatsächlich noch darum, es gibt noch diesen zweiten Zeugen, habe ich eben gesagt, es waren ja zwei Männer, die da eingeschritten sind. Und der zweite Zeuge war auf einem längeren Auslandsaufenthalt und es gab Debatten, ob der überhaupt gehört werden muss. Die Verteidigung hat dann aber gesagt, doch, der muss, was ich tatsächlich auch nachvollziehen kann, dass es schon eine natürlich sehr wichtige Zeugenaussage ist und der wird jetzt eben auch noch gehört und deshalb zieht sich das Verfahren noch etwas in die Länge. Und ich glaube, es gibt jetzt Termine bis Juni. Erst sollte es eigentlich schon jetzt zu Ende sein, aber weil sich das eben jetzt noch etwas länger zieht, werden wir da auf jeden Fall nochmal drüber berichten. Aber das sind soweit die Vorwürfe. Dazu, was das Opfer gesagt hat, da werden wir eben nichts zu erfahren, außerhalb vielleicht von der Urteilsbegründung. Aber das ist, denke ich, auch gut nachvollziehbar. Ja. Und die Anwältin, sie letztlich als Nebenklägerin vertreten und ihre Anwältin hat auch schon zum Prozessauftakt gesagt, ihr geht sehr schlecht damit. Sie war auch bisher bei keinem Prozesstag persönlich dabei oder so, sondern lässt sich da vertreten und genau.
Ja, du bleibst auch da dran und wenn es etwas Neues zu berichten gibt oder das Verfahren abgeschlossen wird, dann sprechen wir nochmal. Ja, jetzt wieder eine kleine Zäsur und wir gehen weiter zum nächsten laufenden Verfahren. Da geht es um einen Cold Case. Das kommt ja auch immer mal vor, jetzt nicht super oft, ne? Aber
es kommt immer mal wieder vor. Man muss direkt dazu sagen, dass ein Cold Case ja nicht aus Düsseldorf ursprünglich stammt, sondern es ist ein Mord aus dem Jahr 1984.
Mein Geburtsjahr.
In Hilden. Genau, an einem Professor, an einem Psychologieprofessor, der mit, ich glaube, insgesamt 24 Messerstiche ermordet in seinem Haus aufgefunden worden ist. Der Angeklagte ist ein 62-jähriger Italiener.
Das heißt, der war damals noch recht jung, ne?
Der war damals 20, sehr jung, genau. Und es gab schon damals Medienberichte und auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben sich wohl in diese Richtung geäußert, dass das mit den diversen nachvollziehbaren Kontakten dieses Professors in das homosexuelle sogenannte Strichermilieu zu tun hat. Und aus genau diesem Milieu ist auch der Angeklagte. Mhm. Man muss aber dazu sagen, also es gibt DNA-Spuren von ihm im Haus des Opfers an einem Teller. Und die These der Staatsanwaltschaft ist quasi, der hat den am Kölner Hauptbahnhof aufgegabelt, der Professor, hat dann den mit nach Hause genommen. Die haben zusammen gegessen. Es gab sexuellen Kontakt. Und danach hat er den umgebracht aus Habgier. So ungefähr kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Der Professor wurde erst einige Tage später tatsächlich gefunden. Was auch sehr tragisch ist, die Frau war schon vorher verstorben. Das Paar hatte 3 Kinder. Die sind jetzt inzwischen alle erwachsen, aber die wurden eben dazu Vollwaisen. Für die muss der Prozess eine sehr große Belastung sein. Und auch deren Aussagen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, wie auch viele der Aussagen von anderen ehemaligen männlichen Prostituierten, um eben die Intimsphäre da der Familie auch zu schützen. Nichtsdestotrotz, wurde dann eben diese DNA-Spur irgendwie ausgewertet, Jahre später von der Cold Case Unit des LKA, und dann gab es eben diesen Treffer. Und man muss aber sagen, dass direkt zum Prozessauftakt die Verteidigerin dieses Mannes, eine Kölner Anwältin, ein sogenanntes Opening Statement abgegeben hat, was relativ selten ist und was es auch ziemlich in sich hatte, weil sie nämlich gesagt hat, er bestreitet die Tat, er versteht überhaupt nicht, was er hier soll, und ja, er war in dem Haus, aber nein, er ist nicht der Mörder. Und sie hat dann diese Ermittlungsarbeit der Behörden von damals und auch letztlich die von heute eigentlich ziemlich massiv angegriffen hat, gesagt, die haben sich von Anfang an darauf konzentriert zu sagen, derjenige, der von diesem Teller gegessen hat, ist der Mörder. Und ihre These ist quasi, ja, der hat den aufgegabelt und die haben zusammen gegessen und ja, es gab sexuellen Kontakt und danach hat er den wieder weggefahren. Und es gibt wohl Zeugenaussagen, die besagen, dass dieser Professor noch später an diesem möglichen Tatabend in einer Kölner Szenekneipe gesehen wurde und sie sagt eben, da könnte er seinen Mörder kennengelernt haben. Deshalb ist jetzt natürlich spannend, was die Staatsanwaltschaft da vielleicht noch auffährt. Aber das ist dieser Cold Case und das ist auf jeden Fall natürlich eine sehr interessante Geschichte und einfach auch wirklich schon wahnsinnig lange her dafür, dass das jetzt nochmal verhandelt
wird. Ja, warum wird das, also genau, es gibt ja diese Cold Case Einheit, arbeiten die einfach Fälle ab? Gab es irgendwie doch nochmal eine Regung? Weil wie gesagt, es sind ja 41 Jahre, was einfach eine Weile ist.
Ich glaub,
das nicht bedeutet, dass es nicht geklärt werden. Also ne, das ist natürlich gut.
Nee, genau, also Mord verjährt nicht, wie man so schön sagt. Und deshalb können natürlich solche Fälle dann noch auch nach so langer Zeit aufgearbeitet werden können, anders als viele andere Delikte, die jetzt verjährt wären. Ja, ich glaube, die arbeiten tatsächlich, müssen nicht unbedingt nach Hinweisen arbeiten. Wenn Hinweise kommen, natürlich nochmal umso besser. Jetzt zum Beispiel Fall Davy Sassen haben wir ja gerade in Düsseldorf. Ja. Da gab es ja Hinweise, da wird jetzt ja gerade.
Das ist ja eigentlich das, was man dann so sich, gängig ist. Ne? Es gibt irgendwie dann doch.
Aber da wurden tatsächlich einfach nochmal alte Spuren mit neuen Methoden untersucht und da eben nochmal eine deutlichere Spur gefunden, die dann auch noch zugeordnet werden konnte. So ungefähr muss das gewesen sein. Und jetzt muss man eben mal gucken, wie sich das entwickelt.
Ja. Du sagst, es gibt auch andere ZeugInnen, die aussagen, sind da noch viele da? Also wie ist das, wenn so ein Fall irgendwie 41 Jahre ist?
Es sind tatsächlich auch schon mehrere verstorben, hatte der Richter auch am Anfang tatsächlich gesagt. Also
macht das dann was? Also dann es kann dann sein, dass es noch schwieriger
wird. Deren Aussagen sollen nach Möglichkeit, quasi aus den polizeilichen Vernehmungen, so sie denn existieren, verlesen werden.
Um das dann abzugleichen.
Alles sehen. Das ist tatsächlich auch mein erster Cold Case. Müssen wir jetzt mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ja. Auch da wirst du uns auf dem Laufenden halten.
Definitiv.
Dieser Cold Case ist noch nicht abgeschlossen. Die Unterrubrik hier, noch laufende Verfahren, allerdings schon. Wir gehen jetzt in eine kleine Vorschau zum Ende dieses sehr ausführlichen, was geht an Düsseldorfer Gerichten, Parts. Ja, da sind wir jetzt plötzlich ganz woanders. Also es geht...
Da wird es jetzt zum Abschluss nochmal, also verhältnismäßig leicht, sage ich mal. Also ich glaube,
ich wollte gerade sagen, immer wenn was vor Gericht landet, ist es natürlich irgendwie doll, aber im Vergleich zu dem, was wir jetzt hier schon hatten und auch sonst haben, ist das natürlich in einer bisschen anderen Schiene.
Genau.
Lilly Becker wird verklagt auf 300.000 Euro.
Auf sehr viel
das
Geld.
Ist sehr viel Geld. Lilly Becker war mal verheiratet mit Boris Becker.
Genau. Ist inzwischen Dschungelkönigin.
Ist inzwischen Dschungelkönigin und lebt in Düsseldorf.
Unter anderem,
das wusste ich nicht.
Genau. Und lebt jetzt in Düsseldorf, und weswegen sie jetzt eben auch hier vor dem Landgericht verklagt wurde. Und zwar von ihrem Ex-Partner, einem Filmproduzenten. Es gibt tatsächlich in ähnlicher Sache gab es schon ein Verfahren am Landgericht München 1, glaube ich, war es. Da hat er sie auf 180.000 Euro verklagt und während ihrer Beziehung, seine Version, habe er ihr dieses Geld geliehen und sie habe es nicht zurückgezahlt. Sie sagt, das war ein Geschenk. Das Landgericht München 1 hat ihr das nicht geglaubt und sie zur Rückzahlung plus Zinsen, was dann über 200.000 Euro sind in dem Fall, verurteilt, ist dagegen allerdings in Revision gegangen. Also da ist noch, ist das Ende offen sozusagen. Und ganz ähnlich soll es wohl bei dem Fall jetzt gelagert sein.
Also es gibt
sein,
zwei verschiedene Beträge? Also er hat ihr zweimal was geliehen beziehungsweise geschenkt?
Es ist nur
geschenkt.
Quasi eine ähnliche, genau, also eine ähnliche, ein ähnlicher Hintergrund. Aha. Und was man aber jetzt schon sagen kann, ist, dass wahrscheinlich beide, also weder Lilly Becker noch der Kläger selber erscheinen müssen, sondern den ersten Termin werden wohl die Anwälte bestreiten, sagt man hier beim Landgericht. Ich werde mir das aber wahrscheinlich trotzdem mal angucken.
Ja. Das ist ja wirklich, also ich hätte jetzt auf den allerersten kleinen flüchtigen Blick gedacht, es geht quasi um dieselbe Summe und der, die haben das jetzt irgendwie mitgetragen. Das ist ja schon, also ich würde mir jetzt vorstellen, auch in einer Beziehung, vielleicht auch in einer gut funktionierenden dann noch, wenn man sich irgendwie größere Summen leiht, dass man dann so auf safe das auch irgendwie verschriftlicht und so. Also ich hätte vielleicht, ich wäre vielleicht auch davon ausgegangen, dass das ein Geschenk ist.
Also ich weiß das jetzt ja nur aus dem anderen Verfahren. Wie das jetzt genau in unserem Verfahren ausgeht, ist natürlich so ein bisschen, müssen wir mal schauen. Aber es gab wohl in dem anderen Verfahren Darlehensverträge, zu denen Lilly Becker jetzt aber ein Gutachten einen Auftrag gegeben hat oder so, dass die gefälscht sein sollen.
Aha.
Aber das ist, wie gesagt, das andere Verfahren in München. Jetzt ist ein neues Verfahren in Düsseldorf. Sie wohnt ja inzwischen hier mit ihrem Sohn Amadeus aus der Beziehung von mit Boris Becker. Genau. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt, weil es ja wirklich schon einfach eine wirklich sehr hohe Summe, um die es da geht.
Ja, und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da, also das ist jetzt vielleicht, das ist nicht pietätlos von mir gemeint oder despektierlich von mir gemeint, dass ich jetzt das eine mit dem anderen vergleiche, aber auch da ist ja, also da spielt ja wahrscheinlich auch sehr viel Persönliches mit im Sinne von, dass man, wie gesagt, also wenn man imstande ist, solche Summen irgendwie zu verleihen oder zu verschenken, weiß ich jetzt nicht. Ich kenne mich, also ich bin da nicht drin bei denen und so, aber
ich auch nicht, muss ich dazu sagen. Ich bin jetzt auch keine geborene Boulevardjournalistin.
Aber da kann ich mir schon vorstellen, dass das dann natürlich, wenn man sowas dann zurück einklagt, dann hat das bestimmt auch noch eine andere persönliche Komponente, weil ne, man könnte ja auch einfach sagen, komm, ne, ist halt alles nicht mehr. Und
deshalb wäre es ja auch spannend zu schauen, ob vielleicht zu einem möglichen zweiten Termin dann doch auch mal die streitenden Parteien selbst erscheinen oder ob sie sich weiter in Anführungszeichen nur von ihren Anwälten vertreten lassen. Ich kann es tatsächlich aber auch verstehen, dass sie das so machen.
Ja. Ich bin sicher, wenn die da auflaufen, dann bist du auch vor Ort, wie auch sonst, und wirst uns davon berichten. Ja, ich danke dir sehr, dass du hier
sehr
so einen wirklich sehr ausführlichen und sehr, sehr vielfältigen Überblick gegeben hast über das, was gerade geht an den Düsseldorfer Gerichten. Ich freue mich schon.
Ja, es war jetzt ja irgendwie wirklich alles dabei.
Es war alles dabei und das spiegelt ja auch einfach deinen Berufsalltag als Gerichtsreporterin wider. Also das ist ja auch, da sprechen wir ja auch so manchmal drüber und haben ja auch im Jahresrückblick, glaube ich, das Thema gehabt, das ist ja schon... Du nimmst das halt jeden Tag auf oder fast jeden Tag und mit und das ist ja auch eine große Sache und deswegen umso schöner, dass du das dann hier nochmal mit uns teilst.
Ein bunter Strauß an menschlichen Abgründen und Emotionen, die man da immer mitbringt.
Ja. Deswegen, auch da nochmal vielen, vielen Dank fürs Teilen und fürs...
Sehr gerne, bis bald.
Bis bald, ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstruxi.
Dieses Wochenende wird so alles mit sich bringen, was zumindest so wettertechnisch und astronomisch so zusammenkommen kann. Grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Also, wir haben am 1. März den meteorologischen Frühling begonnen. Wir haben vor knapp einer Woche den kalendarischen Frühling begonnen. Und jetzt kommt auch noch die Umstellung auf die Sommerzeit. Also nur ein weiteres, zumindest so für uns in Europa so astronomisches Ereignis. Damit haben wir so ziemlich alles dann umgestellt oder es ist alles so übergangen von der Wintergeschichte Richtung die Sommergeschichte. Und wie ist das denn mit dem Winterwetter? Kommt da noch mal etwas oder war es das dann komplett mit dem Winter und wir können uns dann mehr und mehr auf Frühling oder dann auch sogar schon auf Frühsommer einstellen? Das ist eine Frage, die können wir Stand jetzt noch nicht beantworten. Aber die Modelle, die zeigen schon eine deutliche Stabilisierung an gerade was das Wetter in der Mittelfrist angeht. In der kurzfristigen, da haben wir es dann doch noch mit relativ kühlen und wechselhaftem Wetter zu tun. Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Wir werden natürlich mit dem Freitag beginnen und der wird so eine Blaupause sein. Also wir haben ja gerade an dem heutigen Donnerstag noch relativ viele Schauer erlebt und diese wurden ja zum Nachmittag hin auch durchaus kräftiger, dass auch nochmal Graupel dabei ist. Oberhalb von 200 Metern ist sogar nochmal Schnee gefallen. Das Ganze wird jetzt erstmal wieder beiseite geschoben und abziehen, sodass wir dann am Freitag aus einer recht kalten Nacht heraus mit so rund 0 Grad relativ viel Sonne bekommen werden. Zum Nachmittag sind nochmal kompaktere Wolkenfelder dabei. Das Ganze wird aber nicht mehr neuen Regen bringen. Das Ganze dabei maximal 9 bis 10 Grad. Der Samstag, der wird uns ein neues Regentief bringen. Und dieses Regentief, das wird vor allem ergiebigen Regen bringen. Über längere Zeit anhaltend. Da werden nochmal so grob, so 8 bis 10, vielleicht sogar 12 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Also das ist doch noch eine ganze Ecke. Und der Schwerpunkt von diesem Regen, der wird sich vermutlich so rund um die späte Vormittags- und die frühe Mittagszeit so beschränken. Also gerade so zwischen 10 und, ich sage jetzt mal so 12, 13 Uhr, da wird so der stärkste Regen fallen. Rundherum sind trotzdem nochmal weitere Regenfälle möglich. Die Temperaturen, die kommen dadurch halt so kaum in die Puschen und liegen bei 5 bis 6 Grad über den gesamten Tag verteilt. Wenn es mal kurz auflockert, beziehungsweise wenn der Regen mal kurz nachlässt, können die Temperaturen auch bis zu 9 Grad ansteigen. Der Sonntag, der wird relativ ähnlich zum Freitag werden. Dort werden wir in der ersten Tageshälfte mehr Sonne bekommen, in der zweiten Tageshälfte wieder mehr Wolken. Und vereinzelte Modelle sehen dann auch nochmal ein bisschen Regen, gerade dann zum Abend und zur Nacht auf den Montag. Die Temperaturen ändern sich im Prinzip wenig, liegen bei 2 bis maximal 11 Grad. Und die neue Woche, die bringt uns dann ein neues Tief. Und dann auch wieder Regen und Wind und das Ganze dann bei 5 bis maximal 10 Grad. Da wird sich erstmal nicht so wahnsinnig viel dran ändern. Die Großwetterlage wird sich auch nicht so wahnsinnig schnell umstellen. Aber was wir zumindest auf jeden Fall sagen können, ist, dass diese Witterungsphase, die wir aktuell haben, die soll wohl zum Monatswechsel so langsam beiseite gehen und dann kommen wieder stabilere Luftmassen zu uns. Die werden allerdings von der Nordsee auskommen. Also es wird erstmal nachhaltig nicht unbedingt wärmer werden, aber der Regen, der wird jetzt nach und nach dann ab dem Monatswechsel wieder weniger werden. Und was das dann fürs Osterwetter bedeutet, das gucken wir uns dann nächste Woche an. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann, ciao, ciao.
Mehr Düsseldorf-Wetter gibt es im Wetterstruxi-Blog. jensstrux.blog.
Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr mir eine wirklich große Freude machen wollt, dann abonniert diesen Podcast überall, wo es ihn zu abonnieren gibt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann bewertet ihn doch auch gleich und teilt diesen Podcast. Erzählt jemandem davon, der oder die Düsseldorf liebt oder noch viel besser, der oder die das gefälligst bald lernen soll. Mein Name ist Tosja Kohlmann. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ihr wollt diesem Podcast etwas richtig Gutes tun? Dann schreibt eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Danke.